Ich glaube, es ist ein bisschen überzogen zu sagen, Konzerne bekommen wesentlich mehr Einfluss. Das Problem ist, dass CETA also die vorherrschende Handelslogik nicht verändern wird. Und vor dem Hintergrund, also die Bestimmungen, die in CETA drin sind, beispielsweise in Bezug auf den Investitionsschutz, durchaus sehr problematisch sind. Auch wenn in den letzten Jahren also das klassische ISDS mit den privaten Schiedsgerichten herausgestrichen wurde und ein neues Gerichtssystem eingesetzt wurde, ist es eben noch nicht so, dass das wirklich allen Kriterien, die daran zu stellen sind, standhält.
Nun sagt ja nicht nur die CDU-CSU, sondern auch große Teile der SPD sind der Meinung, dass CETA ein geradezu vorbildlicher Handelsvertrag sei. Was sagen Sie dazu?
Das Hauptproblem ist, dass eben nicht so Nachhaltigkeitsziele oder soziale Rechte oder Arbeitnehmerrechte in den Mittelpunkt gestellt werden, sondern dass die nach wie vor auch in CETA als potenzielle Handelshemmnisse begriffen werden. Und dadurch kommt die Schieflage herein, also beim internationalen Handel, dass es eben sozial die Vorteile des Handels sehr ungleich verteilt sind, ökologische Probleme immer wieder entstehen oder nicht so bearbeitet werden und auch die internationale Arbeitsteilung, die sich auf diesen Handelsverträgen letztendlich gründet, dass diese sehr ungleich ist und sehr ungerecht ist.
Sie haben eben schon gesagt, Arbeitnehmerrechte seien offenbar nicht genügend gesichert durch dieses CETA-Abkommen. Können Sie das ein bisschen deutlicher machen? Woran liegt das?
Ja, wir haben zum einen Fortschritt, also Kanada hat die Ratifizierung der ILO-Kernarbeitsnormen eingeleitet, was sie bisher noch nicht hatten. Und der Vertrag beinhaltet auch verschiedene Passagen, in denen Arbeitnehmerrechte gestärkt werden sollen. Allerdings ist das eben überhaupt nicht mit Sanktionsmechanismen verbunden, sondern es ist im Prinzip ein Versprechen. Und das ist genau das, was aus meiner Sicht unzureichend ist. Und deswegen habe ich auch beim Bereich der Arbeitnehmerrechte und ähnlich bei den Nachhaltigkeitspassagen die Forderung, dass dort das mit verpflichtenden Sanktionsmechanismen auch verbunden werden muss.
Das ist ja wohl auch der Hauptgrund, dass der Deutsche Gewerkschaftsbund jetzt eine Stellungnahme abgegeben hat, in der er die Abgeordneten aufruft, diesem Vertrag nicht zuzustimmen. Allerdings kommt die Stellungnahme des DGB ziemlich spät. Die ist ja erst im Dezember verabschiedet worden. Meinen Sie, dass das noch Einfluss haben wird?
Ich glaube, das wird auf einige Abgeordnete Einfluss haben. Spät ist es insofern nicht, weil erst im Dezember war ja wirklich klar, welcher Text genau zur Abstimmung stehen wird und auch welche so zusätzlichen Erklärungen es dazu geben wird, wie rechtsverbindlich die sind und nicht. Und erst nach so einer Sache kann man abschließend also eine Stellungnahme abgeben, ob das einem reicht, das Ergebnis, oder nicht reicht.
Ja, wie verbindlich sind denn eigentlich die Zusatzerklärungen, die später noch abgegeben wurden?
Das sind zwei unterschiedliche Verbindlichkeitsstufen. Zum einen haben wir viele einseitige Erklärungen, die binden die Partei, die diese Erklärung abgegeben hat. Da handelt es sich im Wesentlichen um politische Erklärungen, wie etwas gehandhabt werden soll. Dann gibt es das gemeinsame Auslegungsinstrument, was völkerrechtlich verbindlich ist, allerdings nicht den Vertrag ändert, sondern eine Auslegung vorgibt. Also wenn es Auslegungsprobleme gibt, muss dieses Auslegungsinstrument zwingend herangezogen werden. Insofern hat es schon eine relativ hohe Verbindlichkeit. Allerdings sind mit diesem Auslegungsinstrument nicht alle Zweifel am Vertrag beseitigt worden.
Ja, ich komme nochmal auf den geplanten Handelsgerichtshof zu sprechen. Da sind ja viele Dinge doch noch oder wesentliche Dinge unklar. Zum Beispiel, wer dort als Richter fungieren kann. Wie können Parlamentarier einem so weitreichenden Abkommen zustimmen? Also das bedeutet ja, dass dieses Handelsgericht zum Teil Strafen in Milliardenhöhe aussprechen kann, wenn noch nicht ganz gesichert ist, wie überhaupt sich dieses Gericht zusammensetzt.
Das, was Sie ansprechen, ist für mich ein Grund, nicht zuzustimmen, weil ich kann erst also eine Ratifizierung beschließen, also wenn ich wirklich alle Fakten weiß, die ich damit beschlossen habe. Und ich finde es auch also nicht tragfähig, dass wir über etwas beschließen sollen, wobei wir noch nicht also den Verhaltenskodex für Richter genau kennen und dort noch Unsicherheiten sind. Ebenso ist beim Investitionsschutz das große Problem, dass unbestimmte Rechtsbegriffe nach wie vor zu Klagen führen können, auch wenn sie schon relativ stark eingeschränkt sind. Das ist insbesondere die faire und gerechte Behandlung, die Investoren widerfahren soll. Auf solchen unbestimmten Rechtsbegriffen, finde ich, kann man nicht solche Investitionsschutzgerichte begründen. Deswegen werde ich, also das ist einer der Gründe, weswegen ich auch gegen die Ratifizierung stimmen werde.
Die französischen Mitglieder der sozialdemokratischen Fraktion im Europaparlament haben sich ja nun festgelegt, dass sie gegen CETA stimmen wollen. Bei den deutschen Sozialdemokraten sieht das anders aus. Woran liegt das?
Wir haben unter den deutschen Sozialdemokraten sehr intensiv das Abkommen also diskutiert in verschiedenen Sitzungen und dabei versucht zu bewerten oder eine sehr differenzierte Bewertung vorzunehmen. Weil das Problem ist, oder das ist kein Problem, sondern das ist ein teilweise Erfolge also der sozialdemokratischen Fraktion, dass im Vergleich mit dem Ursprungstext aus dem Jahr 2014 durchaus sehr viele wichtige Veränderungen vorgenommen worden sind, und zwar im Sinne also der sozialdemokratischen Beschlussfassung auch. Wir haben ja mehrere Konvents- und Parteitagsbeschlüsse zu dem Thema, die Kriterien vorgeben. Jetzt ist also die Stunde gekommen, wo man abwägen muss, ist das, was erreicht wurde, uns reicht oder nicht reicht. Und da gehen die Meinungen innerhalb der deutschen Sozialdemokraten auseinander, ob das, was erreicht ist, ausreichend ist oder ob man sagen muss, also es sind noch Gründe da, weswegen man das Abkommen ablehnen muss.
Aber Herr Schuster, in der jetzigen Fassung wären doch die roten Linien, die die SPD mal festgesetzt hat, überschritten.
Nicht alle roten Linien sind überschritten. Das Problem ist, dass die Welt immer differenzierter ist, als man sich das manchmal wünscht. Es sind einige rote Linien aus meiner Sicht überschritten. Also die haben wir ja auch gerade schon diskutiert. Andere Punkte sind erreicht worden. Und jetzt muss man natürlich, wie das immer ist, eine politische Abwägung treffen. Ist das, was man erreicht hat, für einen ausreichend? Entspricht das also der Intention der Parteibeschlüsse oder nicht? Und da haben wir unterschiedliche Bewertungen unter den Sozialdemokraten. Meine Position habe ich dazu klar genannt. Und aber es hilft nichts, dass es entsprechende Unterschiede gibt.
Nun gibt es ja nur einen einzigen Text, über den abgestimmt werden wird im Februar. Also Änderungen am Vorlauf, an dem jetzigen Vertrag kann man gar nicht vornehmen. Heißt das, dass Sie dafür wären, doch Teile neu zu verhandeln?
Aus meiner Sicht, das habe ich auch unterstützt, die Anträge haben aber keine Mehrheit gefunden, wäre es sinnvoll, also die Beschlussfassung über den Text auszusetzen ein Jahr lang, um eben bestimmte Klärungen noch abzuwarten. Also die Kommission arbeitet nach eigenem Bekunden ja beispielsweise auch an einem Sanktionsmechanismus für Arbeitnehmerrechte. Aber diese Klärung hätte man abwarten müssen und man hätte auch aus meiner Sicht wäre es sinnvoll, noch einzelne Passagen des Vertrages zu ändern. Das wird nicht gehen nach dem Ratsbeschluss, der das Abkommen gebilligt hat. Haben wir jetzt als Parlament, wie das bei internationalen Verträgen immer so ist, die Möglichkeit, Ja oder Nein zu sagen und müssen diese Entscheidung jetzt im Februar treffen.
Das heißt, die EU-Kommission verlangt eigentlich von den Parlamentariern einen Vertrauensvorschuss, dass sie das einlösen wird.
Das aus Sicht der EU-Kommission würden die das so formulieren, aber mein Punkt ist, ich bin als Parlamentarier nicht gewählt, Vertrauen in die eine oder andere Sache zu haben, sondern ich muss bei einem Vertrag entscheiden, ist er zu dem Zeitpunkt, wo ich entscheiden muss, aus meiner Sicht ausreichend und hinreichend und gut, oder ist er das nicht? Das ist so, und ich kann mir ja nichts kaufen, politische Mehrheiten wechseln. Es kann auch sein, dass bestimmte Vorhaben der Kommission aufgrund der kanadischen Regierung also nicht zustande kommen würden. Das sind alles Sachen, die ich eben nicht mehr beeinflussen kann. Und deswegen kann ich als Parlamentarier aus meiner Sicht eben nicht mit Vertrauensvorschüssen Verträge durchwinken, sondern da muss man schon sagen, ist es zu dem Zeitpunkt hinreichend oder nicht? Und das ist meiner Sicht nicht.